Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Verdammt. Die Zeit vergeht irgendwie viel zu schnell. Liebe Kinder, es ist die letzte Folge im September, die wir jetzt hier aufnehmen. Folge 77 von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Es ist Dienstag, der 28. September. Und ich bin viel, viel weiter weg von Shorty, als er das ahnt.
Oha.
1400 Kilometer circa.
Wow.
Da staunst du, hä?
Halbe mit Rad und Auto oder Enthusiasmus und Flucht?
Nein, ich verreise inzwischen trotzdem auch mal ohne Fahrrad.
Oh, wow.
Blicke auf die Dächer von Livorno.
Livorno.
Und das, ich glaube, das Tyrrhenische Meer. Wow. Toskana, Italien.
Schön.
Das ist ja sowas. Das ist ja sowas wie die letzte Woche sozusagen, wo man sagen kann, komm, jetzt nochmal durchatmen, weil dann ja auch nicht nur für die Darts-Profis, sondern ja auch für uns, die wir all diese großen Turniere übertragen, irgendwie dann der Stundenplan ganz schön dicht ist, der Zeitplan eng gestaffelt ist. Ja, Folge 77. Ich umarme euch und ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten ein Darts-intensives Wochenende hinter uns. Das zweite European Tour Turnier hat stattgefunden. Es ist ja auch schon das letzte gewesen. Es wurde sozusagen auf den Felsen von Gibraltar gespielt und am Ende hat sich Gerben Price durchgesetzt. Ich möchte auf keinen Fall vergessen, unsere lieben Freunde von Sportbuzzer natürlich zu grüßen, die selbstverständlich auch jedes Wort sich immer reinziehen von unserem Podcast. Da kannst du jeden einzelnen Redakteur fragen, Shorty. Jeder hört sich das an, schreibt mit und ist dabei und hat sein Herz verloren.
Ja, mir brennt schon gerade so eine Frage, ob du in Livorno nur denn auch möglich bist, dann in die Sportbuzzer Infos ranzukommen an unsere Jungs, die uns ja so heimlich folgen. Das ist ja einfach nur brillant, wie lange die durchhalten. Also kleinen Applaus für die Durchhaltevermögen von euch. Weil das alles zu schreiben, was mir so aus dem Mund fällt, ist harte Arbeit, Freunde.
Also zum einen gab es das European Tour Turnier von Gibraltar. Ja. Und die Nummer 1 der Welt, Gerben Price, hat sich am Ende wirklich beeindruckend durchgesetzt. Es war ein Whitewash-Finale gegen Mensur Suljovic, für den das Erreichen des Finals schon ein toller Erfolg ist. Er hat irgendwie das bestätigt, was wir jetzt seit dem World Cup of Darts gesehen haben von ihm. Er ist wieder tatsächlich in der Spur. Und zum Zweiten wurden 6 Women's Series Turniere gespielt. Es ging jetzt in dieser ersten Hälfte dieser Tour darum, sich für den Grand Slam of Darts zu qualifizieren. Fallon Sherrock hat das geschafft. Und das war, zum einen ist das ja ihre allererste Teilnahme jetzt beim Grand Slam of Darts. Mhm. Und man nimmt ihr die Freude, die sie darüber formuliert hat, natürlich absolut ab. Und zum anderen, auch darauf kommen wir noch ein bisschen zu sprechen, waren es 6 Turniere, die zum einen zeigen, klar, insgesamt ist das spielerisch natürlich nicht vergleichbar mit dem PDC-Circuit. Mhm. Da wird so ein 65er Turnier-Average in etwa gespielt. Damit liegt man wirklich so rund 30 Punkte hinter dem, was die Profis spielen. Ist aber auch keine große Überraschung.
Nein.
Und zum anderen sind Lisa Ashton und Fallon Sherrock die gilt es zu schlagen. Das sind die Dominatorinnen auf dieser Damentour, die einfach eine Klasse und vielleicht sogar 2 und vielleicht sogar 3 Klassen besser sind als die anderen.
Und das schon sehr, sehr lange. Also sie haben auch ihre Bereiche BDO, ihre WDF-Bereiche weiterhin dominiert. Die reichen sich die Titel quasi so unter der Hand dadurch 4, 5 Mädels durch über Dieter Hetman, Trina Galli, über Lisa Ashton. Corinne Simmons kommt langsam so ein bisschen ran an die Geschichte, aber ansonsten ist da wirklich eine klaffende Lücke. Das sind so für mich die Sachen, die sich eben halt darstellen, wenn du viel investierst, viel gehst und dich viel reibst an den Jungs. Da siehst du einfach klar, was für ein Selbstverständnis mittlerweile die gute Fallon Sherrock an den Tag legt, was für sie ein gutes Spiel ist. Das fängt halt jenseits der 90 an und Mädels, die knapp die 90 erreichten, feiern wahrscheinlich erstmal eine Party, um diesen Meilenstein überhaupt erst gerissen zu haben. Der ist für sie schon lange Makulatur und was für einer Dominanz sie sich da dann auch durchgesetzt hat und klar den Punkt gemacht hat, um sich da dann auch für den Grand Slam zu qualifizieren, ist für sie auch endlich die Bestätigung nach all den Vorschusslorbeeren, nach all den Wildcards, nach all den Dingen, konnte sie nichts bestätigen. Lisa holt sich die Karte, sie nicht, sie ist die Königin von diesem Event, aber hat noch keine Möglichkeit, es zu ändern und. War ein bisschen auch Warteschleife, aber was sie da jetzt bis jetzt abgeliefert, wo jetzt freie Fahrt ist für die Damen, ist wirklich imposant.
Man muss wirklich sagen, Lisa Ashton spielt zweimal ein 100-plus-Average, ja. 104, noch was ist so auch der beste Average im Turnier. Und das, das ist dann immer wieder auch das, was die beiden dann auch zeigen. Und sie spielen wirklich fast jedes Finale gegeneinander. Also muss man echt sagen, das ist schon auch sehr, sehr souverän. Ich glaube, Sheldon Farrell gewinnt ein Turnier, in dem sie nur 5 Legs insgesamt abgibt. Also dieses zu 0, zu 1, zu 1, zu 0, sie hat einfach überhaupt keine Probleme. Aber vielleicht dazu später mehr. Shorty, gestern wurde auch gewählt. Mhm. Und auch wenn ich in Italien sitze, muss ich echt sagen, war ich gestern Abend so 18 Uhr so gespannt wie selten auf die Hochrechnungen. Was kommt dabei raus? Und jetzt haben wir das Ergebnis. Und ich war irgendwie enttäuscht, weil ich das Wahlergebnis so unmutig finde. Also das ist so eine Wahl, die gar nicht viel verändern würde. Ich hatte echt gehofft, dass wir brauchen einen Umbruch. Und da bin ich mir sehr sicher. Wir brauchen einen echten Umbruch und ich habe Sorge, dass der nicht vonstatten geht. Also dass das nichts passiert.
Ja, also ich bin jetzt erstmal wieder gespannt darauf, wie lange brauchen sie nun miteinander. Diesmal drehen sie es um und sagen, die Kleinen unterhalten sich miteinander, um die Großen dann entweder groß zu machen oder eben auch nicht. Der eine will Kandidat, der andere meint, er ist Kandidat. Also von daher ist das alles doch noch relativ offen. Und so ein unentschieden Ding, quasi drei Parteien, so alles so zusammengeschoben, hast du drei große Lager. Wer klüngelt da jetzt mit wem? Was ist jetzt das beste Ergebnis für unser Land? Da traue ich mich gar nicht ran, weil Politik ist für mich so ein Ding. Du musst die flexibelste Wirbelsäule gleich mit angeboren haben, du musst dich da hindrehen wie ein Strohhalm, wo der was auch immer gerade brennt, musst du da deine Pünktchen machen, um an dein eigenes Programm vielleicht mal ranzukommen und dann ist der ganze Kram noch mit so viel Kompromissen zugehämmert, dass du eigentlich fürs Regieren kaum Zeit hast. Also wir sehen es mal an dem Effekt Schröder, nach 16 Jahren hat der Kollege versucht, ein bisschen was von der CDU an der Seite zu räumen, hat aber ganz vergessen, wieder einen Wahlkampf zu machen, war nach 4 Jahren wieder Geschichte oder nach 8 Jahren. Also von daher auch da ein bisschen aufpassen, dass wenn du mal ein langwieriges Projekt anreißt, dass auch mal irgendwie ein bisschen länger diesen Machthebel in der Hand zu halten. Das ist die große Krux an der ganzen Geschichte. Also ein Umbruch bin ich definitiv auf deiner Seite. Brauchen wir, gar keine Frage. Mutig müssen wir auch verdammt nochmal sein und vielleicht auch mal so zu der Welt ein, zweimal Nein sagen. Wir reparieren erstmal unsere eigene Kiste hier. Wir sehen erstmal zu, dass es unseren Deutschen hier mal wieder einen Tacken besser geht, bevor wir die ganze Welt weiterhin reparieren. Also von daher gerne, gerne im Umbruch, aber auch gerne ein bisschen mutiger. Also da bin ich absolut auf deiner Seite. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen.
Ich hatte irgendwie nach dem letzten Triell war es, glaube ich, hatte ich mal auf Twitter einen Post rausgehauen und geschrieben, ich finde, an jedem Wahlabend, und es war ja irgendwie, an jedem Abend hat ja irgendein Wahlabend stattgefunden, sei es mit Zuschauern, sei es mit Abgeordneten, sei es mit den großen Elefanten, die da saßen und diskutiert haben. Ich habe geschrieben, ich finde, an jedem Abend hätten eigentlich unabhängige Wissenschaftler, eigentlich fast auch nicht egal zu welchem Thema, aber ruhig zu verschiedenen Bereichen sich äußern müssen und mal darstellen müssen. Ich finde immer noch, da kommt so wo stehen wir eigentlich gerade? Wo steht eigentlich Deutschland gerade in der Klimapolitik? Was können wir machen? Was müssen wir machen? Wie dringend ist es? Das müsste eigentlich irgendein unabhängiger Mensch immer wieder mal sagen, weil mein Eindruck ist, das kommt überhaupt nicht an. Und es kommt auch bei mir am Ende gar nicht so richtig an. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen in 3 Jahren müssen wir das hingekriegt haben, wenn wir diese 1,5 Grad einhalten wollen, müssen wir in 3 Jahren einen kolossalen Wandel, in 3 Jahren,
ja.
Den können wir ja gar nicht schaffen und einhalten. Das geht ja gar nicht.
Also, nein, wir sind ja aber so konditioniert. Wir sind ja auch so konditioniert,
dass wir, was da jetzt gewählt worden ist.
Und ja, genau.
Hab mich dann auch echt geärgert. Dann gehen die auf die Straße nochmal und dann kommen die Parteien und bedanken sich am Ende dafür, dass man wieder für das Klima demonstriert hat. Ja, super, aber ihr macht nichts, aber ihr bedankt euch dafür, ihr springt aufs Schiff mit auf. Ist ja super.
Aber fahren will's keiner.
Naja.
Fahren will's keiner, weil wieder so eine Endlosschleife an Geld ausgeben ist. Und das musst du dem Deutschen mit seinen 1350 netto erstmal wieder begreiflich machen, dass der nächste 30er aus seinem Portemonnaie fliegt, um die Welt zu retten. Und das kotzt die Leute mittlerweile so dermaßen an, diese breite Masse, die mit zwischen 12 und 1800 verdienen, dass sie wieder ein 30er, wieder ein 40er im Monat raustun müssen für den ganzen Scheiß. Und nichts wird spürbar vor denen getanzt, dass die Big Player, die großen Jungs, Firmen, Vereine, Einzeltänzer, völlig egal, irgendwie mal zur Kasse gewinnen. gebeten wird, ist wieder totgeschwiegen, ist wieder erledigt. Jetzt geht es wieder nur darum, wer klüngelt mit wem und wer schreit am lautesten nach irgendwelchen Veränderungen und was kann man wirklich der Menschheit vor Augen halten, was tatsächlich passiert. Und da sehe ich eigentlich in den nächsten Monaten keine Bewegung, außer wer rettet welchen Popo, wer kriegt welchen Sitz in welchem Parlament. Und dann, bis da erstmal Ruhe ist, ist wahrscheinlich wieder Januar, Februar 2022. Bis da endlich mal irgendwas wie eine Richtung der nächsten Jahre drauf ist. Aber es wird eine unwahrscheinlich teure Nummer für Deutschland. Die nächsten 10 Jahre, glaube ich, kommen wir nicht aus dieser Diskussion raus, wann wir jedes Mal jemals wieder gerade stehen. Wir haben auch noch die Inflation im Hinterkopf mit knapp 30%, wo alles teurer geworden ist. Also es ist gerade nicht unbedingt der Jubelsturm, der durch die ganze Halle läuft, sondern alle warten in meinen Augen so ein bisschen auf den großen Bon. Was hat uns der ganze Scheiß jetzt gekostet die letzten 3 Jahre? Wer ist mutig genug, das auch auszusprechen und uns ganz klar vor Augen zu halten? So können wir nicht mehr agieren. Wir können nicht mehr die ganzen Millionen auf Reise schicken. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir funktionieren. Nur dann kann das weitergehen. Also Mute und Kohle wird es kosten in meinen Augen.
Ja. Okay.
Aber das ist Politik.
Das ist Politik, ja. Mich stört ja, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann in irgendeiner Folge schon mal angesprochen. Mich stört inzwischen gerade, wenn es um so Themen auch dann wie Corona und die Pandemie geht, stört es mich, dass Politiker sich hinstellen und so tun, als könnten sie eine Entscheidung treffen. Ja, sie haben die Verantwortung für ihr Ressort, das ist mir schon klar. Aber am Ende finde ich die Formulierung so falsch. Eigentlich müsste sich ein Gesundheitsminister hinstellen und sagen, es gab bei uns diese Kommission mit den 5, 6 Wissenschaftlern, die sich international auskennen, die renommiert sind, die entschieden haben, dass wir als Bundesregierung diesen Weg gehen sollten und uns diesen Weg empfehlen. Ich werde diese Empfehlung selbstverständlich annehmen, weil ich ja selber keine Ahnung von diesem Zeug habe. Aber das macht er nicht, sondern er stellt sich hin und tut so, als wäre er der Experte auf dem Gebiet dieser Corona-Pandemie und könnte Entscheidungen treffen. Das kann er ja eigentlich gar nicht. Er kann sich ja nur beraten lassen und kann diese Beratung aufnehmen und sie für sich einordnen. Ich hätte das auch gerne mal im Wortlaut, würde ich das gerne mal so hören. Darum, weißt du, darum glauben wir ja auch den ganzen Ministern irgendwie nicht mehr, weil die ja, die springen ja von einem Ministerium ins nächste.
Du genau, fragst das sie ist mal, es doch.
Wie geht das eigentlich? Okay, genau. Sie müssen auch keine Experten sein, das verstehe ich. Sie müssen das ja vor allem koordinieren, aber sie sollen sich auch nicht so hinstellen, als wären sie die Experten, als könnten sie das machen, sondern sie sollen wirklich sagen, sagt mir, wer euch berät, ich möchte das sehr genau wissen, stellt uns die Leute vor, die uns beraten, erklärt uns, warum die euch beraten und dann nehmt diese Ratschläge an und dann erklärt eure Meinung dazu.
Ein bisschen offeneres, so transparenteres Miteinander diskutieren, warum macht der Minister jetzt genau diesen Schritt, weil da so und so viele Experten sitzen, weil das Grundthema das ist und ich bin, keine Ahnung, eigentlich Agrarminister und sitze jetzt bei Steuern und soll hier auf die Stadt aufpassen, damit die nicht pleite geht. Und ich habe keine Ahnung davon. Also frage ich Leute, die sich mit so einer Ist- und was weiß ich was Basis auskennen und sagen mir, was da los ist. Aber das ist genau das, was du ansprichst. Es werden Leute, Minister, die mit dem Ressort oder mit diesem Ministerium überhaupt nichts am Hut haben, keine Ahnung haben, sich da 2 Jahre reinfummeln und ein Typ, der wirklich neue Ideen hat, brennende Sachen hat, aber keine Lobby und kommt keinen Schritt weiter. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, finde ich, weil da wirklich Leute stehen, die keine Ahnung haben.
Es sind ja Staatssekretäre, die dann natürlich diese Funktion vor allem auch einnehmen, die sich auskennen. Aber nochmal, mich stört vor allem das Wording irgendwie. Die sollen nicht so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern sie lassen sich ja auch nur beraten und übernehmen diese Ratschläge. Okay. Du merkst, manchmal ist es wichtig, dass du dann Chianti trinkst, die Sonne siehst, aufs Meer schaust und so ein bisschen die toskanischen Hügel in dich aufnimmst.
Ja, komm rein. So langsam die Neidwelle. Es läuft so langsam die Neidwelle hier. Klärchen kommt auch hier an der Küste, an unserer Nordseeküste, doch tatsächlich heute früh mal um die Ecke, lächelt mich an. Das ist ein gutes Zeichen.
Ja. Also, zweites European Tour Turnier wurde an diesem Wochenende gespielt. Wir hatten 3 Deutsche mit dabei.
Ja.
Mit Flo Hempel, mit Martin Schindler und mit Gabriel Clemens. Gabriel Clemens schafft es zum ersten Mal überhaupt, das überrascht einen.
Ja, doch.
Weil man ihn jetzt so intensiv verfolgt. Er schafft es zum ersten Mal überhaupt in das Achtelfinale eines European Tour Turniers zu kommen. Sprich, in den letzten und entscheidenden Tag, in den Sonntag. Verrückt, er hat das geschafft durch Siege über Luke Humphries und Devin Peterson. Ich finde keine einfache Auslosung. Klasse, dass er da durchgekommen ist. Er geht dann gegen James Wade raus und spielt's auch, glaube ich, nicht gut genug. Wenn ich das aus der Distanz, ich habe mir die Statistik mal angesehen, verfolgt habe. Also Gaga verliert mit 3-6, gewinnt seine drei Legs mit 23, mit 18, mit 15 Darts. Und Wade holt sich dann den Sieg mit 12, mit 14, mit 11, mit 21, 16 und 12 Darts. Also vier Legs, in denen er richtig gut spielt. Und das ist auch, glaube ich, dann der verdiente Erfolg gewesen für The Machine James Wade. Deutsche Starter Nummer 2, Flo Hempel. Flo Hempel, der ist jetzt auch zum ersten Mal für die European Darts Championship qualifiziert. Gilt übrigens auch für Gabriel Clemens. Also zwei Deutsche sind da Mitte Oktober dabei. Jawohl. Flo Hempel besiegt Stephen Bunting in Runde 1.
Ja. Ja.
Das ist das nächste gute Match von ihm, der nächste gute Auftritt von ihm auf der European Tour. Ein knapper 6-5 Erfolg, 95er Average, 50% Doppelquote, also völlig solide, völlig gute Werte, oder?
Definitiv. Also wie gesagt, ein 6-5 Decider überhaupt zu gewinnen, ja, ist erstmal schon mal großartig. Ja. Bühne, nächste Erfahrung, nächsten Schritte. Du hast einen Typ, der oft diskutiert wird. Du weißt nie genau, was ist Stephen Bunting heute. Ist er eine Rakete und klatscht dich an eine Wand oder ist er schlagbar? Und Hempel hat durchgehalten, 6-5, den Decider für sich entschieden, tolle Werte, gibt's nichts außer Applaus.
Ja.
Für diese Runde.
Und dann geht er raus gegen Gerwin Price. Ja. Das wissen wir alle, ist irgendwie, das ist nicht schlimm, das passiert nicht nur ihm, das kommt in den besten Familien vor, er geht mit 1-6 raus. Gerwin Price hat jetzt, also gerade am Sonntag wirklich unheimlich dominant gespielt. Kein Match am Sonntag unter einem 100er Average. Dann das Finale auch mit 106. Das, was wir so oft erleben bei diesen Top Guns, die werden auch noch mit jeder Runde besser. Und er hat zwischendurch übrigens auch noch so ein Viertelfinale gegen Michael van Gerwen zu überstehen, Gerwin Price. Und den schnappt er sich mit 6-5. Und das ist eine Partie, in der MVG fast ein 106er Average spielt und eine 71% Doppelquote hat. Ich meine, da machst du nicht viel falsch. Er trifft nicht ganz so viele Triple wie Price. Also er scored nicht so gut, was ja eigentlich auch eine Stärke von Van Gerwen ist. Und das reicht am Ende also dann nicht, um diesen Gerwin Price zu schlagen. Also wirklich
und bist
ab.
Du
sehr, sehr starker Auftritt von Gerwin Price.
Und dann bist du MVG.
Vielleicht geben wir noch, wir müssen eins noch erwähnen, bevor wir den Sprung da schon wieder machen, zu unserem letzten Deutschen.
Na, dann mach mal. Dann erwähn mal. Ich weiß nicht, was du erwähnen willst. Mir war es nur das Interessante an der Sache war einfach, dass es scheinbar sich auszahlt, dass Gerwin die Bremse reingehauen hat beim World Series. Dass es sich scheinbar ausgezahlt hat mit diesen Pitch-Spritzen, dass der Arm funktioniert hat über 3 Tage. Du hast sein anstrengendes Programm erzählt, du hast sein mentales Programm erzählt. Er ist stärker als die Jungs, also von daher Hut ab vor dieser Schrecksekunde, die noch vor einer Woche zu durchleben war, wo ihm wieder viele, viele Arrangements wahrscheinlich durch den Kopf gegangen sind. Mann, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich wieder so ein 3-monatiges Break. Das kostet mich einfach riesig Kohle und auch riesig Substanz vom Kopf her. Lass uns lieber sofort einen Break machen und diese kleine Verletzungspause nehmen. Und das ist, ja, Hut ab, es funktioniert, das ist professionell. Es tut einmal weh, weil man sich verabschieden muss. Ja, ich muss kampflos aufgeben, aber beim nächsten Turnier ist er sofort wieder da. Und das zahlt sich dann am Ende aus. Also Hut ab davor.
Ja, sehr guter Punkt, absolut. Scheint auch echt ein gutes Gefühl für seinen Körper zu haben. Ja. Das zeigt sowas. Das sieht man in anderen Sportarten auch. Es gibt Sportler, die sehr, sehr feinfühlig sind und genau wissen, ich muss jetzt die Pause machen. Und wenn ich sie jetzt nicht mache, passiert was Schlimmeres. Und mache ich sie, ist alles in Ordnung. Und vor allem für Price. Also jetzt im Vorfeld dieser anstehenden Wochen, die kommen, die so wichtig sind. Die sind ja ganz entscheidend für das ganze Jahr. Also das war, bemerkenswert. Das ist wieder diese Cortisonspritze wahrscheinlich gewesen, die ihn da auf Vordermann gebracht hat. Martin Schindler müssen wir noch erwähnen, Shorty. Schindy war auch mit dabei und verliert eine bittere Partie gegen Ryan Searle. Der führt 5-2. Der hat bei 5-4 schon die Chance, bei 76 Punkten Rest das Match zuzumachen. Er hat 2 Matchstarts im Decider auf der Doppel 16. Also stellt sich mit einer 138 die 32, die Doppel 16 und kriegt's dann nicht zu. Das ist ouch.
Ja, das ist wirklich, wirklich hart, ja. Das ist so der letzte Knotenpunkt, auf den wir bei Gaga gewartet haben. Wann kämpft der Mann sich in den Sonntag? Was eigentlich eine überraschende Statistik ist, weil seine Werte sind ja eigentlich klasse. Die von Gaga, das hat mich eher überrascht, dass er das erste Mal den Sonntag erreicht hat. Aber bei Martin warten wir ja nun schon nach dieser tollen Challenge-Tour, nach diesem sehr frühen Erfolg im Jahr. Ich bin schon bei der WM. Er zeigt eine gewisse Gelassenheit und Angriffslosigkeit. Selbstlust in seinem Spiel. Das freut mich sehr, dass er sich nicht auf die Seite legt und sagt, pff, naja, WM bin ich eh dabei, wann was passiert, sondern er seine Fühler ausstreckt. Er ist nah dran, er ist verdammt nah dran. 5 Matchstarts in diesem gesamten Spiel gegen Searle zu verkacken, es wird ihm nicht gefallen haben. Aber er ist auf einem guten Weg. Er ist auch mental eine ganz andere Person als noch zu Anfang des Jahres. Also diese Bestätigung, die Super Series gerockt zu haben, bringt ihm viel, viel Ruhe in sein Spiel rein. Und ja, auch er steht vor dem Endspurt jetzt. Auch er hat noch so ein, zwei Dinger zu machen. Also von daher schade für Martin. Wirklich, wirklich schade. Weil es würde noch mehr Ruhe in sein Spiel bringen, wenn er da diese erste Runde 6-5 für sich im Decider entschieden hat. Aber hätte, könnte, wenn, bringt ihn nicht weiter. Er wird sich da neu aufstellen. Und ich glaube, dass Martin noch lange nicht fertig ist mit diesem Jahr.
Und es ist deshalb vor allem auch so schade, weil der mit dem Sieg über Searle sich für die European Darts Championship qualifiziert hätte. Und dann hast du sofort auch das Preisgeld safe. Ich meine, die European Darts Championship mit 500.000 Pfund tut dir. Das ist mal ein richtig fettes Turnier, was da ansteht. Absolut. Und er hat auch da gute Werte. Also spielt, obwohl er auch dann diese Chancen auslässt, ein 95er Average, 45% Doppelquote. Ja. Hat so ein hohes Finish mit der 137 auch mit dabei. Da passt alles. Ich meine, der führt hier auch 5-2. Da passt eigentlich alles und du gehst diesen letzten Schritt über die Ziellinie irgendwie nicht rüber. Aber auch das ist ja Teil unseres Sports. So, das ist ja so, so ist Darts.
Ja. Haben wir in letzter Zeit ja auch öfter gesehen, dass du da Leute hast, die 8-3, 7-2 und 8-3 und sonstige Dinge führen und es nicht geregelt kriegen, diese Ziellinie, dieses Band zu durchrennen. Also er ist nicht der Erste, er wird nicht der Einzige sein, der so eine Führung außer Hand gegeben hat, aber er wird daraus lernen. Er wird sich demnächst hinstellen und dann sagen, du pass auf, ein Leck noch, scheiß die Wand an, egal wie, ein verdammtes Leck musst du noch irgendwie kriegen und dann richtest du dein Spiel anders aus, ob du dann nochmal gegen 240er von dem Aufschlag deines Gegners gegen ankämpfst oder da ein bisschen Ruhe suchst und selber dann mit 240ern in dein Leck startest. Da ist jetzt die Feinarbeit bei Martin drin. Da muss jetzt an den richtigen Stellschrauben gearbeitet werden. Wieso habe ich bei 5-2 den Sack nicht zugemacht? Das sind nur diese 4 Lecks, die du nochmal aufarbeiten musst. Nicht den ganzen Rest, wie du zu 5-2 gekommen bist. Das passiert. Aber warum habe ich diese Ziellinie nicht überschritten? Daran werden die beiden arbeiten oder mehrere Leute, die da bei Martins Anhang da sich um sein Seelenheil und um seine mentale Stärke kümmern. Das Spiel hat er da. Das hast du mit den Statistiken klar ausgesagt. Das Spiel hat er da. Jetzt kommt, muss noch so ein bisschen Fortuna dazu kommen, noch so ein bisschen Glück. Der andere muss mal so ein bisschen vielleicht mal einen auf dem Draht klatschen und nicht den letzten mit einem 124er Finish in your face zum 5-6 machen, sondern vielleicht muss es dir einfach mal gelingen. Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Er macht alles richtig, er ist auf einem guten Weg, er ist stabil. Also ich glaube, Martin wird dieses Jahr noch ein, zwei Ergebnisse reißen, wo wir ja einfach nichts weiter machen können als applaudieren.
Hab genau den Eindruck, das ist eine Frage der Zeit. Der macht eigentlich alles richtig und so manches verlierst du manchmal noch, das ist einfach so. Aber wenn du oft in die Situation kommst, wirst du am Ende diese Matches vor allem gewinnen. Dann wirst du sie meistens gewinnen. Das ist ganz so ein Ding, dass du irgendwie, da hast du so gut vorbereitet. Da kannst du nicht häufig als Verlierer vom Oki gehen. Also das Ding von 10 Partien gewinnt der 8 aus so einer Situation. Vielleicht sogar 9.
Ganz genau, ja. Ganz genau dieses Gefühl hat auch Herr Michael van Gerwen. Ja. Was hast du beschrieben? 104er Average oder was? Und rennt in eine 107er Konter rein von dem zurzeit etwas stärkeren. Er macht auch nicht mehr viel verkehrt, aber seine absolute Waffe ist nicht ganz angeschaltet. Er kommt mit dem Scoring nicht hinterher. Trotzdem nutzt er jede Möglichkeit, jede Lücke, aber es reicht nicht ganz so. Dieses Gefühl teilen die beiden sich gerade, muss man mal so sagen, aber Martin ist an der Schwelle, wenn er da endlich durchbricht, mal sehen, was er dann für eine Serie hinlegen kann, da bin ich sehr gespannt drauf.
Lass uns vielleicht mal, damit auch die das Turnier nicht so verfolgt haben, nochmal einen Überblick haben.
Ja.
Also Finale ist Gerben Price gegen Mensur Suljovic. Es ist ein 8-0 für Gerben Price, spielt ein 106er Average mit einer 61% Doppelquote, macht mit dem ersten Dart im Schnitt 36 Punkte, mit dem zweiten Dart 41 Punkte im Schnitt.
Das also so wenn es
über die 40
Triple,
geht, ist schon Weltklasse. Dann ist es echt überragend.
Immer ein Triple, ne? Das ist so eine Sicherheit in deinem Wurf. Ja, wie gesagt, wenn du so bei 120 ankommst als Profi, durch den 140er oder sonst was geschossen, dann hast du so eine stabile Sicherheit. Ich treffe ein Triple. Mit dem zweiten zu 90%, 95% ist das ein Triple. Da kannst du so geil variieren. Deine Doppelschosen, wo komme ich raus? Doppel 18, 16, Tops, was gefällt mir? Ich treffe ein Triple und das begleitet dich diese ganzen Lecks lang. Da ist so eine Sicherheit drin, weil ich glaube nicht, dass Gerben Price sich lange gewehrt hat, aber so ein 8-0 kriegst du auch nicht alle Tage im Finale vor die Flinte. Das passiert ja auch einfach nicht so oft. Also.
Ja, und dann ist es auch ein Match, das offenbar auch an Mensur vorbeigeht, spielt ein 88er Average, hat so keine 180, der kommt offenbar überhaupt nicht in die Partie rein. Ist vielleicht auch jetzt für ihn nochmal eine ungewohnte Situation gewesen. Langer Turniertag, wir wissen, diese European Tour ist sehr, sehr anstrengend, dieser Sonntag ist brutal, musst 4 Matches spielen, jetzt ist auch die Distanz ja vor 1-2 Jahren verlängert worden bei Halbfinale und Finale, also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Erfahrung. Klar, der hat irgendwie ja die Erfahrung, der hat ja auch schon European Tour Turniere gewonnen, aber war länger nicht in der Situation. Und trotzdem natürlich.
Am Ende reden wir auch von dem Zeittiming, ne? Halbe Stunde vorher spielst du wie ein Irrer, halbe Stunde später triffst kein LKW. Da haben wir tausende Male gesehen, ja. Und das kann ja natürlich deine Linie reißt nicht ab, bis du im Finale bist. Dann kommt so ein Relief, so, ja, endlich angekommen, endlich mal wieder da. Du versuchst dich zu motivieren und zu powern, aber die ganze Geschichte kommt 15 Minuten zu früh. Ja, und du kommst zu spät in das Spiel rein. Und in dem Fall halt gar nicht, ja. Du probierst ein paar Dinge aus, du machst mal 3 Darts am Doppel vorbei oder dir fällt mal einer runter in der entscheidenden Situation, dann steht's nicht 1-4, dann steht's 0-5. Ja, dann gehst du mit einem ganz anderen Kopf wieder in das Break rein und. Also da passieren einfach Dinge in diesem Finale, was vielleicht nicht von Anfang an darauf deutet, Mensur kriegt hier heute kein Bein an den Boden, sondern man, der wird heute spät in dieses Spiel reinkommen und dann war es einfach mal punktum zu spät. Kann passieren.
Ja. Halbfinale waren die Partien von Suljovic gegen Simon Whitlock.
Ja, schön.
Auch nach längerer Zeit mal ein gutes Ergebnis von Whitlock. Es waren 7-5 für Mensur. Gerben Price hatte sich gegen Nathan Aspinall durchgesetzt mit 7-3. Und vielleicht auch mal die Viertelfinals genannt, um so ein bisschen zu sehen, wer es da in die letzte Session geschafft hat. Whitlock schlägt dort Brandon Dolan mit 6-4. Mensur bezwingt Christoph Ratajski mit 6-2. Dann ist es unter anderem auch dieses Viertelfinale von Price gegen MVG, auf das wir vielleicht immer gleich zu sprechen kommen. Und Nathan Aspinall gegen James Wade mit 6-2. Nathan Aspinall hatte viele Fotos von sich und seiner Frau gepostet am Wochenende. Die haben die Sonne genossen, die haben das Wetter genossen. Das war also ein guter Auftritt. Bei Price sei wirklich nochmal herausgestellt. Also er spielt am Samstag sein erstes Matcher gegen Flo Hempel, spielt ein 97er Average und dann kommt er in den Sonntag rein, trifft auf Damon Hatter, 102er, 6-3 bezwungen, trifft auf MVG, 104er, trifft auf Aspinall, 100er, trifft auf Suljovic, 106er. Es ist permanent so ein ganz hohes Niveau, mit dem er die Partien gewinnt und gegen MVG muss er kämpfen.
Ja.
Das 6-5 ist ein enges Ding. Und das ist dann auch so ein Match, glaube ich. Ja, genau, hat er gelernt.
Hat er
Van
gelernt.
Gerven weiß natürlich auch, da muss er schon A-Game, da braucht er A-Game, wenn er den dann schlagen will.
Also ich würde sagen, zurzeit ist das Van Gervens A-Game, 104, 105 und 50er Doppelquote. Du hast sogar von 71er Doppelquote gesprochen, die ist einfach phänomenal. Das ist ja kaum noch irgendwie, wie viel Fehler willst du denn noch machen? Du verlierst schon 5-6 gegen den stärksten Typ. Du bist auch wieder so nah dran, so ein ähnliches Gefühl wie Martin, aber eben halt auf einem anderen Niveau, an einer anderen Stelle in dieser Rangliste. Was mich dabei fasziniert ist, dieses Wachwerden am Sonntag, 104er ins Board hämmern und genau die Gewissheit haben, heute nimmt mich ja keiner raus. Heute ist das alles meins, das ist mein Tag. Und das traue ich Gerben Price zu, dass der quasi an seinem ersten Spiel messen kann, heute wird das eine enge Nummer oder heute schlage ich sie, weil 6-5, die Sider kannst du nie vorhersehen gegen Michael van Gerven, aber den zu bestehen, auch mit dieser Konsequenz, wäre für ihn kein Problem gewesen. Also ich glaube, nach seinem ersten Spiel war Gerben Price klar, hier geht heute nichts über mich. Also das traue ich mir einfach zu.
Es ist ja auch dann so ein bisschen anders gelaufen als in Budapest, wo er selber sagt, habe eigentlich sehr durchwachsen gespielt lange Zeit, habe dann überragend Halbfinale und Finale bestritten. Er hat hier offenbar eine viel, viel größere Konstanz in sein Spiel bekommen. Das war viel gleichmäßiger und auf stetig hohem Niveau und holt sich damit also seinen nächsten Sieg. Es werden sich einige vielleicht fragen, warum nennt ihr den Namen Peter Wright nicht? War der nicht am Start? Doch, der war am Start.
Aber ja.
Der spielt am Samstag sein Match gegen Callan Ritz. Und Callan Ritz spielt die Partie seines Lebens gegen Peter Wright. Der spielt ein 110er Average, hat eine 100% Doppelquote, also kein einziger Fehler, hat dabei ein 170er Finish, mit dem er in das Match reinkommt. Und
liegt dann erstmal hin.
Halt 6-3.
Ja, also er liegt dann erstmal hin nach all dem, was du sagst, startet mit dem 170er und dann atmet er einmal durch und es steht 1-2. Wie habe ich das mit Peter jetzt wieder hinbekommen? Dann atmet er nochmal durch und es steht 5-2 für ihn, weil er 11-12-12 oder 11-13-13-12 spielt. Also dieser kleine, verwirrte, strubbelige Typ, wo man denkt, hoffentlich hat er sich nicht verlaufen, da hoffentlich holt ihn dann nachher einer ab, wie er mir so vor anderthalb Jahren das erste Mal vor die Flinte kam. Ich dachte, mein Gott, cooler, so der verwirrte Professor-Charakter. Weiß nicht genau, was hier los ist, ich trümme einfach mal drauf und wenn er am Ende Check sagt, habe ich gewonnen. So kam er mir vor. So, und jetzt kommt er so mit tollen Ergebnissen um die Ecke, dass er wirklich die ersten vier auf der Welt auseinanderfetzt, zerstört, zerreißt. Ja, ein 110er Average gegen Peter Limit sein, ich habe 1 Milliard Darts da, ist einfach, da kann man nur einen Hut vorziehen. Wie kommt man zu so einem Monster-Match aus dem Nichts? Und dann kommt der Sonntag und Kellen Ritz ist immer noch in dem Samstag verhaftet. Ne? Der spielt dann gegen Brandon Dolan unterirdisch.
Ja. Und der Peterle, wie du ihn so liebevoll nennst, spielt ja auch ein 108er Average, ne? Also, und er hat noch nicht viele Matches übrigens in seiner Karriere verloren, weil er 108 Punkte im Schnitt spielt. Das haben die Statistik-Freaks sofort rausgekramt und geguckt. Das war also schon ein außergewöhnliches Match. Ja, also das war schon der Wahnsinn.
Muss man mal so sagen.
Ja, und so ist die European Tour tatsächlich jetzt schon durch. Ja, im Jahr verrückt, 2021, ist wirklich verrückt. Wir haben jetzt also die European Darts Championship, 14. bis 17. Oktober. Und natürlich durch die Ergebnisse ist jetzt auch schon klar, wer auf wen treffen wird. Wir haben ja 32 Spieler am Start und das Prozedere ist ziemlich simpel. Die 1 spielt gegen die 32, die 2 gegen die 31 und so weiter und so fort. Und das hat damit zur Folge, dass Flo Hempel, jetzt war einfach mal Sicht aus deutscher Sicht, das Ganze dargestellt, Flo Hempel trifft auf Peter Wright, weil der einfach so früh rausgeht und selber nicht so richtig weit im Ranking vorne ist. Flo ist die 18 und Gabriel Clemens, der ja durch sein Achtelfinale auch in die European Darts Championship reingerutscht ist, bekommt es mit dem Australier Damon Hatter zu tun.
Aber da ist das Turnier, ne? Da ist was völlig anderes, ne? Das hat also nichts, glaube ich, was Flo Hempel erschreckt, sondern da ist das Turnierstart, erster Tag, reinhauen, fertig, ne? Er hat auch gesehen, Peter Wright ist schlagbar, egal was für ein Monsterspiel er abliefert. Kellen Ritz war den Tacken besser. Wieso sollte Flo Hempel nicht den entscheidenden Step haben und irgendein Monsterfinish in der Hinterhand, wo der auf einmal Peter Wright mit außer Konzentration bringt? Weiß der Geier. Ich glaube nicht, dass Flo Hempel sich wirklich schlecht fühlt bei diesem Los, sondern sagt, halt, ich habe hier den Peter Wright, ich habe hier nicht Fred Krabutke, ich habe Peter Wright und nicht viele sind zu dieser Europameisterschaft gekommen. Ich bin dabei, also ich bin hier absolut konkurrenzfähig. Ich glaube, wenn Peter Wright nicht aufpasst, ist er Flo eine gewisse Chance, da ein Überraschungsset zu landen in der ersten Runde der EDM, finde ich. Das ist eine Möglichkeit drin. Wir müssen auch mal langsam ein bisschen mutiger werden mit unseren Aussagen und ein bisschen mehr die Jungs nach oben peitschen, weil sie machen gute Arbeit die letzten 2 Jahre. Sie machen mit diesen Umständen das Beste draus und diese kleine Gruppe da 4, 5, 6, 7, die wir da so haben, die immer mal wieder auftauchen, sie es immer mal wieder schaffen, sich zu qualifizieren, machen schöne Bambule. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was da in letzter Zeit passiert. Und halte ich Flo Hempel nicht für komplett chancenlos, sondern da wird seine Möglichkeit sein, mal sehen, weil es ist ja ein wahnsinnig schneller Sport auch. Ja, mal sehen, ob er seine Chance erkennt und sie nutzen kann, dann in dieser Sekunde dieses Umsetzen punktgenau zu sein, ist ja die Schwierigkeit bei unserem Sport, dann genau eben dieses 100er-Finish auszupacken, was dir 10-mal gelingt und wenn du es dringend brauchst, ja doch 10-mal misslingt. Also da ist so die feine Linie, wo Flo sich ja dann auch verbessern will. Also da bin ich sehr gespannt auf das Spiel.
Ich glaube, was wir auch so ein bisschen beachten sollten, wir haben jahrelang immer nur so die Sichtweise aus deutscher Sicht gehabt. Also wie sehen wir das, wenn Flo Hempel es mit Peter Wright zu tun bekommt? Inzwischen, glaube ich, kann man das auch mal umdrehen. Peter Wright hat mitbekommen, dass dieser Flo Hempel ein guter Typ ist, der gefährlich ist, der gute Averages auch spielen kann. Also der hat auch ein bisschen Respekt und denkt sich vielleicht noch, erste Runde, mal gucken. Klar, der ist noch nicht besonders erfahren, Flo Hempel, aber das wird auch Peter wissen, der kann unangenehm werden. Also von daher fragt man einfach mal ab, auch wenn natürlich Wright als großer Favorit in das Match geht. Also das ist ja einer der besten zur Zeit, das wissen wir alle. Und man sieht schon, wie Kellen Ritz spielen muss, um Peter Wright zu schlagen. Also das ist, da musst du. Aber trotzdem, ich glaube auch, ist eigentlich ein Match, auf das du Bock haben musst.
Ja,
ich meine,
ja,
Peter
genau.
Wright auf einer großen TV-Bühne spielen in Amsterdam. Bitte. Also
warum
spielst du Darts übrigens?
Genau, wir sagen immer wieder so schön, darum geht's ja. Ne? Es geht genau um die großen Namen und einmal dieses Gefühl haben, auf einer großen Bühne bei allen Lichtern an und der ganzen Randale, die im Hintergrund herrscht gegen die Jungs. ist, zumindest ein gutes Spiel abzuliefern. Ja, das sind die ersten Steps. Und wenn du irgendwann dich gut genug fühlst, sagst du so, ich greife den mal an, ich versuche einfach mal dieses Spiel zu gewinnen. Ich gehe mal nicht mit diesem Mindset, hey, ich genieße die Zeit hier und meine 10 Minuten mit Peter, sondern es geht hier los, ich will diesen Sieg, ich greife mal an. Mal sehen, wie die Stimmung dann in sein Body fährt und wie stabil er das dann halten kann. Aber wie gesagt, ich halte ihn nicht für chancenlos bei dieser Auslosung gegen Peter. Ja.
Also das ist European Darts Championship Mitte Oktober. Nächste Woche wird ja erstmal der World Grand Prix gespielt. Einfach nur, dass wir so ein bisschen den Fahrplan im Auge behalten. Sonntagabend geht's los. 7 Abende, 7 Tage. Leicester ist der Austragungsort zum allerersten Mal. Bislang wissen wir, ist der World Grand Prix ja vor allem mit Dublin in Verbindung zu bringen. Aber jetzt wird in Leicester gespielt, also in England. Und wir freuen uns auf Double In, Double Out. Das ist ja sowieso, finde ich, wirklich eines meiner Lieblingsturniere, weil dieser Modus, der für einen Außenstehenden denkst du irgendwie, ja gut, dann spielen sie halt jetzt Double In. Nee, nee, das ist nicht nur, da spielen sie Double In, das heißt, es ist ein anderer Rhythmus, du hast eine andere Konzentration, wir erleben immer wieder diese Lecks, wo der eine nicht reinkommt und dann hat der andere schon beendet, diese ganz brutalen Whitewashes sozusagen. Also das ist schon ganz hart, genau.
Und da ist vollkommen egal, was du für eine Ranglistenposition hast. Da haben wir auch schon viele, viele x-mal Weltmeister gesehen, die partout 3, 4 Lecks überhaupt nicht in diese Partie reinkommen. Einfach nicht dieses Opener Doppel schaffen. Und da kratzt man sich dann schon die Hirse und sagt, mein Gott, jetzt hat er 15 Darts gefeuert, hat dieses Leck zu Null verloren, weil er dieses Opener-Doppel nicht kriegt und hat gerade seinen 6. Titel angegriffen. Bumm, gibt's da Diskussionen, weil auch das Publikum noch nicht ganz so firm ist da drin. Macht das eigentlich Sinn, auf Doppel vorher zu spielen? Was soll denn das werden? Ja, es ist natürlich eine echt brutale Nummer. Und natürlich hat man immer seinen Daumen für den Favoriten, aber das muss dem Favoriten nicht unbedingt liegen, diese Art und Weise zu spielen. Ja, das kommt so in diese Richtung der beste Allrounder, ja, das ist so ein bisschen gepaart mit diesem Doppelspielen. Das kommt auch völlig aus seinem Rhythmus. Du bist immer nur die 4. Person, die auf diesem Board rumwirft und nicht die 2. Person. Du musst ganz anders dieses Spiel angehen und Doppel in, Doppel out ist so eine brutale Nummer. 10.000 Jahre warten wir auf irgendein Highlight, dann schießen sie 2 am gleichen Tag, nachdem es endlich eröffnet wurde mit James und Robert Thornton, 2 Typen, denen du alles zugetraut hättest, aber nicht ein 9er beim Grand Prix. Ja, dass es Brandon Dowell schafft, war auch schon total abwegig eigentlich irgendwie, dass der Kerl das macht und kein anderer von den Big Names und auch noch kein anderer von den Big Names bis jetzt geschafft hat, bis auf diese 3 Typen, die diese Außergewöhnlichkeit an den Tag legen. Und deswegen sage ich immer wieder, bist du erstmal an so einem Finalturnier auf dieser Bühne, kann einfach verdammt nochmal alles passieren. Ja, wenn du es laufen lassen kannst.
Und gerade weil die erste Runde so eine kurze Distanz ist mit Best of 3 Sets, war es nur 2 Sätze. Und das war in den letzten Jahren immer ein Moment, an dem es viele Überraschungen gab. Vielleicht mal da kurz zum Ablauf. Sonntag, Montag, ersten beiden Tage wird die erste Runde gespielt. Jeweils 8 Partien gibt's am Sonntag und am Montag. Dann haben wir Dienstag und Mittwoch die beiden Achtelfinaltage. Donnerstag Viertelfinale, Freitag Halbfinale. Und der Samstag ist der Finalabend. Hat man ja eigentlich begonnen, dass das Turnier sonntags beginnt, ist ungewöhnlich. Ja. Hat man deshalb gemacht, weil man realisiert hat, dass in Dublin der Sonntagabend nicht mehr ganz so stimmungsvoll ist wie der Samstagabend. Mhm. Und weil die Iren, glaube ich, auch einfach es krachen lassen am Samstagabend und Sonntag wissen, wir müssen ja Montag wieder in die Arbeit. Also von daher hat man aber die Ansätze so gelassen. Man startet auch, obwohl man diesmal in Leicester spielt, das Turnier am Sonntag. Und dann ist es Samstagabend, ich meine 21.30 Uhr, auch relativ später beginnen, deutscher Zeit, 21.30 geht es dann rein in das Finale. Shorty, lass uns noch mal kurz so ein bisschen die Women's Series auseinandernehmen und so ein bisschen genauer beschreiben, weil, glaube ich, das Interesse an Fallon Sherrock und an Lisa Ashton, die ja inzwischen auch die Männertour immer wieder mal überraschen und aufmischen, das Interesse da ist. Also wir haben insgesamt 2 Turniertage gehabt. Es wurden 3 Turniere an einem Tag gespielt, ist schon eine ganz schön hohe Belastung. Und so war es am Samstag so, dass Turnier Nummer 1 Lisa Ashton gewinnt, Turnier Nummer 2 und 3 Fallon Sherrock für sich entscheiden kann. Und wir hatten es eingangs schon erwähnt, an Lisa Ashton und Fallon Sherrock führt irgendwie kein Weg vorbei. Die sind eine gute Klasse besser als alle anderen. Und ich habe auch nochmal geguckt, weil ja auch eine Trina Gulliver beispielsweise mit dabei ist. Die spielt häufig ein Average von unter 70. Die hat auch dann keine Chance. Die ist auch dann zum Beispiel am ersten Event am Sonntag gegen Sherrock ist sie zu null rausgegangen. Ja. Also da gewinnt die keinen Blumentopf.
Also das sind halt good old times. Das sind halt The Living Legends, das Dieter Hetman, Francis Honzeler, Trina Gallier, das sind so die Namen, die man selber seit 30 Jahren quasi, die einen begleiten. Und jetzt ist der Anspruch auch im Women's Darts ein komplett anderer. Es geht jetzt nur über die professionelle Schiene. Die Mädels wurden gerade mal so gut bezahlt, dass sie, wenn sie Glück hatten, ihre Trips bezahlt bekommen haben fürs Hotel und für die Flieger. Da war nie richtig Preisgeld drin. Es war nie richtig der Ansporn drin, der letzten 30 Jahre aus diesem Sport irgendeine Karriere oder ein finanzielles Plus zu erzielen. Das ist erst seit 2-3 Jahren möglich. Und da ist eine Fallon Sherrock eben the woman on time und nicht Trina Gulliver, die eben mit all ihrem Gepäck, mit all ihrer Nostalgie eigentlich die Ausnahmeathletin dieser Sportart ist, aber es nicht so hinbekommen hat wie Phil Taylor, das über Jahre auch finanziell für sich sehr, sehr gut zu regeln. Und jetzt ist der Anspruch an sie, okay, jetzt musst du hier mit einem 90er bis 100er Schnitt kommen und den kann sie nicht bringen. Wie willst du den bringen, wenn du 30, 35 Jahre mit einem 70er bis 90er Schnitt die ganze Welt dominiert hast und auf einmal kommen andere Leute und reißen dich mal eben so quasi ja aus dem Weg und schnappen sich die großen Töpfe. Das ist vielen Männern so gegangen und das geht jetzt auch durch die Frauenwelt so, weil auch Anastasia Dombromislova lebt schon seit Jahr und Tag in England, macht und tut sehr viel mit ihrem Männer, aber auch da ist sie noch eine ganz schöne weite Schnitte von weg, sich da wirklich konkurrenzfähig gegen eine Mikuru Suzuki oder gegen Fallon Sherrock durchzusetzen, sehe ich bei Anastasia noch mindestens 2-3 Jahre hartes Practice. Also da ist einfach zu wenig, ist einfach zu wenig Dampf dahinter, weil es auch noch nie so gefordert wurde wie jetzt. Also die Mädels müssen sich auch auf ihre Haken stellen und sagen, verdammt, ich muss mal mein Spiel überdenken oder zu einem anderen Level führen. Ansonsten bin ich ja MAD-Mitglied, ne? Modern Amateur Darts, aber eben nicht PDC, ja. Professional Darts.
Ich meine, Trina Gulliver, die ja auch für ihre Erfolge auch zur Ritterin, sagt man Ritterin, ja, geschlagen, ja, wurde.
Member of the British Empire. Ne?
Genau. Member of the British Empire mit ihren 10 WM-Erfolgen. Ist jetzt auch 51 Jahre alt. Ich glaube einfach, dass diese Spielerinnen auch dann das nächste Level nicht mehr gehen können. Das haben sie jahrelang nicht geschafft und das schaffen sie jetzt auch nicht. Und das ist ja schon bei Fallon, die jünger ist, die ist Mitte 20, die ist jetzt damit groß geworden, die, genau, hat viel mit Jungs und mit Männern trainiert und bei Lisa sowieso mit ihren 4 Brüdern zu Hause. Also das sind wirklich die beiden, die den nächsten Step gegangen sind. Also 3 Turniersiege von Ashton, 3 Turniersiege von Fallon Sherrock, das muss man sich echt mal vorstellen. Und dann ist es tatsächlich so, dass das letzte Finale an Turnier Nummer 6 das Match ist, das darüber entscheidet, wer jetzt zum Grand Slam of Darts fährt und wer nicht. Und dann spielt Fallon ein 5-0 mit einem 97er Average. Also am Ende ja das, Shorty, was sie auch in Kopenhagen gezeigt hat, so vom Niveau her. Und das ist schon stark unter diesem Druck. Und sie wollte unbedingt da jetzt auch mal hin. Und dann auch dann gegen Lisa Ashton, die sie an Turnier 1 im Achtelfinale rausgeboxt hat. Also das war schon cool.
Ja, ja, genau darum geht's ja, dass sie jetzt auch quasi es gelernt hat, in no time, in diesen 1,5 Jahren, nachdem sie den Ali Pelli gerockt hat, die Qualität auf den Punkt zu bringen. Diese keine Angst haben, denn das entscheidende Match gewinne ich auch. Dass ich das noch 5-0 gewinne, umso besser. Ist nur ein Statement in meine Richtung, dass ich hier klar die dominierende Frau bin, weil den Anspruch, den sie da in Kopenhagen wieder mal der ganzen Welt gezeigt hat, dass es vollkommen egal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, dass du Spiele auf einem unfassbar Weltklasse-Niveau führen kannst, ist einfach nur Hut ab vor dieser Frau. Und genau zu ihrer Zeit changed so die ganze Welt ein bisschen das Ansehen in Women's Darts, pumpt mehr Geld rein, pumpt mehr Aufmerksamkeit rein, gibt ihnen eine ganz andere Plattform. Und habe ich mit 51 und 10 Titeln und MBE noch Bock, mir den ganzen Quatsch reinzuziehen und diesen Kalender noch zu geben? Das ist auch immer so dieser innere Antrieb. Hat sie diese Triebfeder noch, Trina? Kann sie das noch irgendwie? Oder sagt sie, hey, das, was ich erreicht habe, passt. Ich krieg noch meine Einladung als Living Legend. Ich kann mal hier und da bis vielleicht auch demnächst vielleicht mal kommentieren oder so, wenn Women's Darts immer breiter wird, so mit Laura Turner zusammen vielleicht, so ein Phil Taylor Special an die Seite legen. So, das ist ihre Art und Weise. Also sie wird nicht fallen gelassen oder aussortiert. Das machen Engländer mit ihren Sportsidolen einfach nicht. Sie wird ihren Platz finden. Aber ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas mitzusingen hat in der Melodie, die jetzt Frauen Darts bedeutet.
Ja. Ich würde gerne noch, weil ich das, glaube ich, gerade nicht gut dargestellt habe, weil das war die Dramatik des Sonntags irgendwie. Also ja. Lisa Ashton und Fallon Sherrock spielen an diesen drei Turnieren jeweils das Finale. Ashton gewinnt die ersten beiden Finals mit 5-4 und 5-2. Und dann kommt dieses dritte Finale, wo es dann tatsächlich darum geht, wer macht den Schritt in Richtung Grand Slam of Darts. Und dann ist Sharrock da und gewinnt 5-0.
Ja, das ist einfach, das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Müssen wir so stehen lassen, weil auch für Ashton muss sich das grauenhaft anfühlen. Aufholjagd 1, bumm, Haken dran. Aufholjagd 2, bumm, Haken dran. Finale, Aufholjagd 3, 0-0, nix zu kriegen, keine Kekse, nix. Ein ins Gesicht, ab nach Hause. Fürchterliche Situation für Elisa Ashton. Brillant gelöst, aber auch mit dem richtigen Umfeld unterwegs, Fallon Sherrock. Das sieht man einfach. Man sieht, wie die Klasse der Jungs, die sich um sie scharen, auf sie abfärbt. Und was sie da bereits leisten kann, da ist auch noch so ein kleiner Spalt zwischen ihr und Lisa, der sich einfach in den Spielen deutlich zeigt. Nicht in den bereits geschafften, weil bekanntlich hat Lisa die Tourcard und die Möglichkeit, die Wege zu gehen. Aber die pompöseren Spiele, die mehr fesselnden Dinge, die schafft irgendwie Fallon einfacher darzustellen auf der Bühne.
Bislang war es ja auch so, dass Lisa Ashton eigentlich die ist, die höhere Qualität auf der Pro-Tour und auf diesen Turnieren abseits der Kameras, das wurde zwar übertragen im PDC-TV, aber es war ja kein Fernseh-Event, da war eigentlich Lisa bislang die bessere und Fallon hat die große Bühne irgendwie besser rocken können. Ne? Aber jetzt hat sie das auch hinbekommen und hat Lisa jetzt mal so in ihrer Komfortzone besiegt. Also und das war ein mühsamer Kampf in diesen ersten 6 Turnieren, das muss man wirklich sagen. Also
ja, sechs Turniere abzureißen da in derselben Zeit wie die anderen Jungs ein Turnier abreißen, ist natürlich viel Anspruch, aber es muss ja auch irgendwann losgehen. Es muss ja auch irgendwann mal Qualität in Serie produziert werden. Und das kannst du eben nicht, indem du heute ein Turnier machst, nächste Woche eins, darauf folgende Woche eins, sondern du musst die Jungs und Mädels auch tageweise beschäftigen. Und das haben sie klasse gelöst. Also auch ansprechend mit den Ergebnissen. So ist es nicht. Also bin gespannt drauf.
Schaut, ich schaue hier gerade raus aus meinem Hotelfenster und die Sonne scheint und ich ziehe es irgendwie so ein bisschen nach draußen. Heute habe ich noch vor, nach Florenz zu fahren. 2 Tage Florenz. Ich will so ein bisschen wirklich die Toskana so ein bisschen kennenlernen. Ja, Florenz, ja, die Hauptstadt der Toskana. Klingt wirklich gut. Gestern war ich noch kurz in Lucca. Lucca, auch so eine kleine Stadt, total niedlich und nett und gemütlich und mit viel Geschichte und kleinen Restaurants und ein bisschen Vino und so. Also weißt du, so wie man irgendwie denkt, so wie es sein soll, genau so war es.
Sehr schön. Hol dir da noch ein bisschen Energy raus da, hol dir noch so ein bisschen Energie. Demnächst, hast du ja selber schon gesagt, wirst du dann doch vor einem Computer oder vor einem Bildschirm gefesselt sein, tagelang, wochenlang, und wirst da an Informationen rausgequetscht werden. Also hol dir jetzt die Energie und die Kraft dafür. Auch ich werde heute noch nach Goslar fahren. Wir planen ja noch ein Turnier und wir haben heute ein Terminchen mit dem DDSV-Forscher, mit Lili Reichert. Die machen ja ihr Turnier in Kalkara im November, auch auf deutschem Boden geht es langsam wieder los mit Begegnungsturnieren und über den Shorty-Merch-Geschichten wollen wir uns mit den Jungs da kurz schließen, ob man da dann eben das Programm für den Dartspieler ein bisschen vor Ort runter bekommt, und da mache ich mich dann heute auch mal wieder ein bisschen on the road again, freue mich auch drauf. Ich habe ja gesagt, man muss so langsam, aber sicher wieder so ein bisschen dran arbeiten, lernen, das Miteinander und sich absprechen und mal wieder Termine machen und einhalten und so, dieses normale Leben, sagen wir mal, wieder so reinkleckern, weil, wie gesagt, wir hatten diesen Podcast gestartet, weil wir beide uns tatsächlich an all den ganzen Kram gehalten haben, der ganz zu Anfang bei der Nummer Pandemie aufgesagt wurde, und jetzt gilt der Prozess umzukehren, wieder Leuten zu vertrauen und denen den Bonus zu geben, dass sie sich auch um sich selbst gekümmert haben und nicht unbedingt als Wirt oder Supersprayer oder sonst was da in die Nähe suchen, sondern einfach die Vernunft wieder einkehrt in Deutschland und wir uns wieder treffen und Spaß haben miteinander, und das ist so der nächste Schritt heute, wo ich dann auch Bock drauf habe, weil Ende der Woche spielen wir dann auch unser erstes Turnier. Der neuen Darters Anfängerliga spielt in Hessisch-Lichtenau ihres erstes Begegnungsturnier, was ich einfach großartig finde, weil die Jungs sich gefunden haben in der Pandemie nur online. Und jetzt wollen sie sich alle mal selbst kennenlernen. Und auch das dürfen wir begleiten. Und das ist auch für mich eine total spannende Nummer, weil da sind so viele Jungs und Mädels diesem Sport verfallen, die noch so viel Wissensdurst haben, die noch so viel wissen wollen über diesen Sport. Wie kann man, in welche Schienen, was kann man machen? Das wird also auch viel Mundfusselsabbelei für den Seiler werden, wo der sich natürlich auch drauf freut, weil ihr kennt das ja, ne? Wenn ich den Mund aufmache und dann erschöpft in mein Kissen sinke, dann habt ihr auch 10.000 Wörter gefressen in 2 Sekunden.
ich war Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Und der Begriff des Begegnungsturniers ist eigentlich, oder? das ist eigentlich ein Unwort. Ne?
Oder?
Was für ein verrückt. Das ist ein Wort, das es vor zwei Jahren nicht gegeben hat. Ne?
Also definitiv.
Aber
definitiv.
Was du sagst, und das erlebe ich bei mir selber auch. Wir haben jetzt die Zeit, wo wir sehr, sehr viel online Kontakte hatten und online was gemacht haben. Und ich bin gerade einfach auch froh, wenn ich die Leute auch mal wieder treffe und wenn ich mal Gespräche führe und sie tatsächlich auch sehe und damit also auch andere Gespräche wieder haben kann. Jetzt war der Shorty ganz, ganz kurz weg, weil unsere Leitung abgebrochen war. Das muss an diesen 1400 Kilometern liegen. Ich kann mir das nicht anders erklären, Shorty.
Ja, der Anspruch.
Aber ja. Du, ich hatte einfach nur gerade gesagt, dass ich das, weil apropos Begegnungsturnier, dass ich es inzwischen auch wirklich schätze und ich setze mich auch teilweise ins Auto, weil ich Menschen treffen will und auch geschäftliche Termine vis-à-vis abhalten möchte und nicht einfach nur, lass uns kommen, FaceTime oder was auch immer machen.
Genau.
Nein, ich finde es einfach schön, auch mal wieder Menschen tatsächlich zu sehen und ihnen zu begegnen, ja. Shorty, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche.
Dir auch.
Wir werden uns aller spätestens hören nächsten Montagabend, nachdem der zweite Tag des World Grand Prix gespielt wurde. Ne, das ist dann unser Date, wo wir so ein bisschen zurückblicken und wo ich mir sicher bin, dass wir auf einige Überraschungen zu sprechen kommen werden, die es gab beim World Grand Prix. Es geht los Sonntagabend, natürlich live auf The Zone. Das Ganze ab 19 Uhr. Sonntagabend 19 Uhr beginnt die Übertragung auf The Zone. Experten, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind Flo Hempel und René Adams.
Ah ja.
Ich hoffe, da liege ich richtig.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe kein Engagement bekommen für dieses Event. Von daher bin ich raus aus der Nummer. Aber das heißt ja nichts, dass es dieses Turnier irgendwie abwertet. Es ist einfach nur grandios, das mal wieder von der Seitenlinie mit anzuhören. Und bin einfach freudig erregt, dass es wieder losgeht mit dem Darts. Also mehr als.
Schaute, ich muss jetzt, das hätte ich fast versäumt zu sagen, weil du gerade nämlich das Wort kolossal auf den Lippen hattest. Dragutin Horvath,
ja,
das ist ja einer unserer treuesten Hörer, hat gesagt, wenn Shorty jetzt noch einmal kolossal sagt, fliegt mein Handy durch. Nein, es ist
mich kolossal. Hat er angeschrieben mit noch einmal kolossal, verhaue ich dich. Und leider Gottes hat der Kerl das letzte halbe Jahr Fotos von seiner Transformation vom Herkules zum Herkules gepostet, dass ich ihm das sehr ernst nehme. Also ich werde auf dieses Wort, ihr kennt es alle, durchaus verzichten. Denn ich bin phänomenal.
Das finde ich ja kolossal, dass du phänomenal bist.
Sieh mal einer an. Dragutin, 50-50.
Also euch eine schöne Woche und bleibt uns treu. Und übrigens, wenn ihr Bock auf ein Intro habt, das könnt ihr uns schicken. elmar.polke13@gmx.de. Es ist eine etwas kompliziertere E-Mail-Adresse, aber das hat seine Geschichte und hat seine Hintergründe.
Mhm.
Dazu später viel, viel mehr. Shorty, mach's gut.
Ciao. Ciao, ciao.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.